Hallo und herzlich willkommen zu OmniPages, deinem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Gästen rund um die Themen Job, Sport und Alltag. Ich bin Amelie und euer Host. OmniPages wird vom Bergsportausrüster der Bergzeit präsentiert. Klickt euch doch mal durch den Shop, das Online-Magazin oder die Erlebnisangebote. Mit dem Rabattcode OMNI10 bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bergzeitbestellung. Mich hat es heute in das wunderschöne Tiroler Fieberbrunn verschlagen. Mir gegenüber sitzt ein Mann, deren Stimme euch allen schon mal Gänsehaut auf die Arme gezaubert hat. Ich traue mich zu sagen, dass er eine Art Fixpunkt in der österreichischen Sportszene ist. Seit fast 20 Jahren moderiert er verschiedenste Sportveranstaltungen, von Ski und Biathlon über Tennis bis hin zur MotoGP und der Formel 1. Ich freue mich, dass wir es endlich geschafft haben. Stefan Steinacher!
Danke dir, Amelie. Jetzt habe ich eine Gänsehaut, wie du das alles erwähnt hast. Vor allem habe ich jetzt eine Gänsehaut bekommen, wie du gesagt hast, im wunderschönen Fieberbrunn, weil wir blicken ja da gerade hinaus von meiner Wohnung in Richtung der Bergwelt, in Richtung des Wilzeloders, wo wir immer den Freeride-Weltcup auch organisieren und veranstalten. Und ja, ich bin schon gern zu Hause in Fieberbrunn.
Und wusstest du schon immer, dass du was mit Sport zu tun haben möchtest?
Wie so viele andere wollte ich natürlich der Sportstar werden. Alberto Tomba war damals mein ganz, ganz großes Vorbild, bin also auch Skirennen gefahren, relativ mäßig. Aber der Tomba, das war mein absolutes Role Model. Und ja, ich wollte Skistar werden, hab's aber eben nicht geschafft und dann blieb noch irgendetwas übrig, um vielleicht nahe dran zu kommen und das war eben ein Sportreporter. Also meine Eltern sagen, ich war schon mit 8, 9 derjenige, der das immer gespielt hat, immer animiert irgendwie hat und so aufgezeichnet hat und mit dem Bleistift durch die Tore gefahren ist und gestoppt hat und dazu moderiert habe ich. Hat übrigens mein Sohn auch vor 3, 4 Jahren hat er genau dasselbe gemacht, aber inzwischen hat er die Lust verloren.
Und in den 25 Jahren hast du einiges schon erlebt. Du warst in Schladming 2013 bei der Ski-WM, Olympische Winterspiele in Sochi, Ski-WM Vail Beaver Creek, Biathlon-WM im Pillerseetal, Ski-WM in Cortina dieses Jahr. Wir haben so viel mit deiner Stimme schon gehört. Bist du da jetzt mittlerweile so per Du mit den Sportlern? Weil letzten Endes hat deine Stimme die Sportler ja auch bewegt.
Man, das ist ja auch das Schöne im Sport, oder? Man sagt, in Tirol alles über 1000 Meter ist man per Du und im Sport ist man sowieso per Du und damit ist man schon mal auf einer anderen Persönlichkeitsebene. Man ist mit vielen Sportlern per Du. Ich merke schon, das war vielleicht früher in jüngeren Jahren noch anders. Da wollte man immer total rein ins Herz vom Sportler oder in die Persönlichkeit. Also ein bestimmter Abstand, der tut schon auch gut. Nichtsdestotrotz, desto mehr man weiß vom Sportler, desto mehr kann man berichten, aber ich glaube, es ist ein Feingefühl und das weiß gerade du, Amelie, das höre ich auch immer bei deinen Podcasts oder bei deinen Geschichten und du bist extrem nahe ran, aber es gibt schon einen Grad, den darf man erwähnen und dann gibt es Sachen, die braucht man nicht mehr erwähnen, weil ansonsten wird der Sportler auch kein Vertrauen mehr haben, wenn er merkt, man nützt irgendwas aus und das ist definitiv ein No-Go.
Im Fußball ist es so, dass die Kommentatoren immer vom Trainer schon mal die Aufstellung bekommen oder wissen, ja, die Kadernominierung, dass sie sich vorbereiten können. Wie machst du das? Heißt du, rufst du davor die Sportler an?
Ich rufe die Sportler an, ich rufe, gerade vor Sölden ist immer so eine klassische Geschichte, dass ich mit den Trainern telefoniere, sprich, wie war nochmals der Sommer, man probiert sich natürlich mit diversen anderen Medien informativ zu füttern, aber ich probiere schon mit den Sportlern und mit den Trainern zu reden, was hat sich auch in der Technik verändert, wo ging vielleicht der Schritt nach vorne, warum hat das Training nicht so funktioniert, also das klassische Recherchieren und das ist auch das Schöne an diesem Job. Da ist zum einen die Emotion dabei, aber zum anderen auch die Recherche. Und ich glaube, in unserem Job ist es extrem wichtig, wissbegierig zu sein und zu bleiben. Und ich glaube, das sind wir beide.
Jetzt reden wir gerade schon über das Menschliche. Also wenn wir zurückschauen, du hast mir jetzt von deiner Ausbildung und deinem Werdegang, der auch immer mal steinig war, erzählt, so als, ja, was dich geprägt hat in deinem Leben. Wenn wir jetzt beim Menschlichen sind, was hat dich da am meisten geprägt?
Ich glaube, sehr viel hat mich im Nachhinein mein Burnout geprägt. Also ich war mal ein paar Jahre, das war von 2005 bis 2008, in einem richtigen Tief. Ich habe zwar in der Zeit trotzdem viel gearbeitet, aber hatte überhaupt keine Energie mehr. Sprich, es war immer Überleben in der Arbeit und nach der Arbeit irgendwie Überleben im privaten Umfeld. Und da war meine Frau sehr, sehr wichtig, weil sie mich so lassen hat, wie ich damals war, eben extrem energetisch schwach. Aber bis zu dem Zeitpunkt war ich ein unglaublich werdender Mensch. Jeder war gefühlt schöner, besser, wohlhabender, erfolgreicher. Also ich konnte für mich nichts richtig machen. Wenn ich irgendwo moderiert habe, ein Hahnenkammrennen, und ich habe damals, das war dann 2008, bevor dann das wirklich so explodiert ist, ich habe das Gästebuch gelesen und da stand halt irgendwie eine schlechte Kritik über meinen Kollegen und über mich drin und einige gute. Aber die schlechte, die war so überwältigend in meiner Gefühlslage, und das hat mich fertig gemacht. Und mit dieser Geschichte kann ich heute besser umgehen. Kritik, negative Kritik wird immer wehtun, aber ich lasse es nicht mehr so nahe ran an mir. Und deshalb sage ich, diese 3 Jahre, wo ich dann auch 3 Monate in der Klinik war, genau bei der Fußball-Europameisterschaft 2008 in Österreich, wo ich so viel verdient hätte, wie ich nie mehr danach verdient hätte, und wo ich geglaubt habe, es ist alles vorbei, ich habe die ganze Existenz verloren, meine Frau war schwanger, ich verliere auch meine Familie, das war alles so einschneidend. Schlussendlich habe ich glücklicherweise nichts verloren, habe Charakterstärke gewonnen, habe gesehen, dass meine Familie auch in Tiefpunkten zu mir hält, und bin weiser geworden und auch weiter. Und mich rufen sehr, sehr viele Menschen inzwischen an, welche gerade jetzt habe ich zum Beispiel ein WhatsApp von jemandem bekommen, der mich letzte Woche angerufen hat wegen einem Burnout, und der jetzt gerade eingecheckt hat in einer Klinik. Und das mache ich gern, weil ich damals schon relativ offen mit dieser Situation umgegangen bin.
Wie schafft man es, wenn man energielos ist, so einen Job auszufüllen, wo du ja brutal viel Energie benötigst, um nach außen zu tragen und die Leute zu motivieren?
Ja, das war eben dieses Überleben und dieses Abrufen von wahrscheinlich dem, was ich mir vorher aufgebaut habe. Aber es war so anstrengend, und es hat irgendwann darin gemündet, wirklich über Wochen nicht mehr zu schlafen, auch nicht mit Schlaftabletten. Und gleichzeitig sind mir Wörter nicht mehr eingefallen. Ich konnte 100 Meter teilweise im normalen Leben nicht mehr gehen, ohne dass der Puls nicht auf 200 oben war. Ich hatte permanent Kopfweh. Mein Fehler war, dass ich mir nicht helfen habe lassen zu der Zeit. Sprich, ich habe geglaubt, ich finde diesen Schlüssel zur Tür. Und in so einem Moment brauchst du einfach Professionalisten. Da brauchst du Profis, da braucht man wahrscheinlich Psychotherapeuten, Lebenstrainer, einfach Menschen, die sich mit dieser Situation auskennen. Und das hatte ich. Aber es war schon eine Gratwanderung, wo man schon manchmal mit dem Auto gefahren ist und sich gedacht hat, boah, wenn ich jetzt rechts oder links drehe am Lenkrad, wäre das jetzt vielleicht in dem Moment besser, einfach weil man so Angst hatte und so leer war.
Vielen lieben Dank. Oh, so schön. Jetzt können wir nämlich unser Bier genießen, lieber Stefan. Aber nein, wir sind noch nicht am Ende. Wir können einmal anstoßen. Es gibt ja wie immer zum Schluss 3 Geschichtchen, die mir der Gast mitbringt. Da habe ich schon echt einiges gehört, ja? 3 Geschichtchen, wovon eines eine Lüge ist, die ich entdecken muss.
Okay, du, ich habe mal gestern deine Podcasts nochmals angehört und war dann selber immer gespannt, was ist jetzt das Richtige, was ist das Falsche?
Hast du richtig getippt?
Nein, mit zum Beispiel beim Marco Waltenspiel hätte ich, übrigens, der war super, lässiger Typ, hätte ich auch gesagt, 26 oder 25 Tattoos, hat er gesagt, die hat er alle mal, aber hatte er dann nicht. Okay, was sag ich dir? Geschichte Nummer 1. Du hast es ja vorher schon erwähnt, ich war bei den Olympischen Spielen in Sochi und Pyeongchang, auch in Vancouver. In Sochi hatte ich ein Erlebnis, dass ich im Österreichhaus auf Putin gestoßen bin und durfte Putin interviewen.
Hast du im Österreichhaus moderiert?
Ja, ich habe im Österreichhaus moderiert und habe dann ein Interview gemacht mit ihm. Übrigens spricht gut Deutsch, also es war auf Deutsch das Interview. Und am Schluss habe ich, er hat ein Schnitzel vor sich stehen und einen Schnaps. Und am Schluss habe ich dann gesagt, Herr Putin, lassen Sie sich das Schnitzel schmecken, Mahlzeit. Und alle Russen um mich herum, die also scheinbar auch Deutsch konnten und auch unsere honorigen Personen im Österreichhaus haben mich ganz entsetzt angesehen. Ich dachte, was habe ich jetzt falsch gemacht? Und dann haben sie mir es danach gesagt, man darf Herrn Putin nicht als Herr Putin anreden und schon gar nicht jetzt beim Schnitzel Mahlzeit. Und schlussendlich war das dann in allen russischen Medien, wurde auf und abgespielt. Also er hat sich das zu eigen genützt, dass er so quasi der Mann auch vom Publikum oder wie sagt man, der Mann des Volkes oder aus dem Volk ist. Und es wurde auf seinen Medien auf und abgespielt. Und immer noch, gerade bei den Biathlon-Veranstaltungen in Hochfilz und Antholz, wenn da Russen kommen, kennen Sie, dass ich dieser Mensch war, was dann wochenlang im Fernsehen gelaufen ist.
Musstest du Interviews geben dann?
Das war die erste. Zweite Geschichte. Welche zweite Geschichte habe ich? Die Guano Apes. Kennst du die Band? The Lords of the Boards. Dieser Song. Kennst du gar nicht? Riesen, mega Song. Ich weiß nicht, war das weltweit Nummer 1?
Asche über mein Haupt.
Auf alle Fälle in Europa. Riesen, riesen Hit. Wurde für unsere Veranstaltung hier geschrieben und ich durfte im Video als Tänzer dabei sein.
Für die Freeride World Tour?
Na, für das Video von den Guano Apes, das dann weltweit auf MTV und überall gelaufen ist.
Aber sie wurde hier für...
Ja genau, wurde hier in Fieberbrunn gedreht. Thomas Stein, der ehemalige BMG-Ariola-Chef, der hat in St. Ulrich sein Haus und der hat die damals verpflichtet. Und das haben wir dann hier in Fieberbrunn gedreht und sieht man immer noch das Video. Und ich hatte so lange Haare, dunkel. Katastrophal habe ich ausgesehen oder immer wieder schäme ich mich, wenn ich das Video sehe. Vor allem auch meine Tanzkünste. Das ist die zweite Geschichte. Und die dritte Geschichte, ich war mehrmals in Amerika und in Kanada. Und 1995 weiß ich deshalb genau, weil 97 ist dann Lady Diana verstorben. 95 war ich einmal in Lake Oswego, das ist in Oregon, Portland, als Fliesenleger, um Englisch zu erlernen, und gleichzeitig in Kanada, in Toronto, in Markham, als Gärtner, Landscaper. Und in Toronto als Landscaper habe ich dann eine, bei Hilton waren wir da und ich saß, was unglaublich war, ich, der null technisches Verständnis hat, saß da in einem kleinen Caterpillar und musste halt graben und das war genau die Zeit, wo Lady Di und Prinz Charles drüben waren und sie kamen dann Richtung Hilton, wir mussten dann alles anhalten und die sind dann rundherum gegangen und ich habe dann Lady Di, sie ist dann hergekommen, hat alle begrüßt und unter anderem auch die Arbeiter, was extrem schräg war, oder? Und ja, sie hat uns dann die Hand geschüttelt und das ist deshalb cool, weil meine Frau eine riesen Fan der britischen royalen Familie ist und da kann ich dann immer wieder erzählen. Das sind meine drei Geschichten.
Stefan, du hast jetzt so detailliert alle drei Geschichten. Ich glaube, du hast das Spiel nicht verstanden. Eins soll eine Lüge sein?
Es ist eins eine Lüge.
Oh nein,
es ist eins eine Lüge. Ob das wirklich wahr ist mit Putin, mit dem Schnitzel, den Schnaps, Mahlzeit und dass ich auf und ab gelaufen bin in den russischen Fernsehkanälen, das erfahrt ihr dann in der nächsten Woche. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein.